Und damit herzlich willkommen zur 146. Ausgabe des Gamer-WG-Podcasts. Ja, Thomas und Georgios sitzen derzeit im Garten und sonnen sich, die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings genießend. Und Andreas und ich gammeln halt in der Küche rum, weil wir keinen Garten haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber da wir wöchentlich euch einen Podcast versprechen und wir jetzt nach 2,5 Stunden überlegen, was für ein Thema wir behandeln könnten, haben wir uns dazu beschlossen, könnten wir so eine ganz kleine Reihe aufbauen, die denn in 2 Parts quasi ausgelegt wird. Nämlich wollen wir über unsere Top 3 All-Time Favorites sprechen. Heute sind dann, wie gesagt, Andreas und ich dran. Und nicht unbedingt das nächste Mal, aber in naher Zukunft könnt ihr davon ausgehen, dass Thomas und Georgi sich auch zusammensetzen werden, hoffentlich, und dann ebenfalls ihre Top 3 All-Time-Favorite zu sprechen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Andreas ist mit dabei heute. Hallo Andreas.
Ja, hallo Maurice, hallo an die Zuhörer. Wir sind ja schon eine ganze Weile am Quatschen. Und jetzt endlich.
Wie gesagt, also wir sitzen tatsächlich schon 2 Stunden und 50 Minuten zusammen, sagt mir der Skype-Timer. Und wir haben wirklich verzweifelt nach einem Thema gesucht. Wir haben schon einige Themen für die nächsten Wochen. Das Problem ist zum Beispiel, dass entweder Andreas das Spiel noch nicht durchgespielt hat oder wir noch nicht das Spiel durchgespielt haben. Also bei Andreas ist ja zum Beispiel Azura's Wrath noch offen. Und bei jedem anderen außer Andreas Mass Effect 3. Du hast es schon durch, wir beneiden dich. Aber wir sind noch auf der Reise. Und da mussten wir jetzt halt gucken, was machen wir diese Woche. Und da haben wir uns dann gesagt, gut, stellen wir mal einfach eine Liste zusammen von den 3 Spielen, wo wir sagen, das sind unsere All-Time-Favorites und die müssen ein aktuelles Spiel versuchen zu knacken. Wir können jetzt schon mal sagen, dass da kein wirklich aktuelles Spiel dabei ist, was durchaus interessant zu sehen ist. Allerdings auch kein richtig altes Spiel, also jetzt so aus Super Nintendo-Zeiten oder N64-Zeiten. Na, obwohl doch ein Titel ist aus PS1-Zeiten dabei. Also einer ist schon ein bisschen älter, aber das hält sich alles so im Rahmen und ich denke, da sieht man auch, dass wir halt ein bisschen jünger sind, aber dass wir halt auch einfach einen guten Geschmack haben.
Ja, doch, bestimmt.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich frage dich, Andreas, was ist denn dein Platz 3 aller Zeiten?
Ja, Platz 3 habe ich bei mir gesetzt, Metroid Prime. Eine Serie, die auf dem GameCube losging und dann auf der Wii mit dann dem Corruption geendet ist. Also es sind 3 Teile, die im dreidimensionalen Raum spielen. Es gab auch noch 2D davor, aber mit Metroid Prime ist es dann in die 3D-Sicht gewechselt. Und ich fand's extrem geil, weil man mit Samus Aran dann auf dem Planeten rumlaufen konnte und es hatte halt diesen Open-World-Aspekt. Welt ist theoretisch komplett erkundbar, aber man gewinnt nach und nach im Verlauf des Spiels dann, sage ich mal, bekommt man Gadgets und Hilfen, um sich dann irgendwie dann da durchzuarbeiten, weil es gibt natürlich viele Bereiche, die kann man am Anfang noch nicht betreten. Man braucht bestimmte Waffensysteme, man braucht einen Grappling Hook und sonstige Geschichten, um sich dann da durchzuarbeiten. Dann die Steuerung funktionierte sehr schön, dann das Gegner anvisieren und die dann bekämpfen, das Strafen. Die Welt war sehr, sehr schön gemacht, sehr abwechslungsreich und es hat wirklich an so vielen Punkten einfach überzeugt. Auch grafisch sah es wirklich auf dem GameCube richtig geil aus. Allein diese ganzen Effekte, was mit dem Visier, was man dann zwangsläufig durch den Helm halt anhatte, wenn das dann beschlagen ist oder irgendwas dagegen gespritzt ist, das sah einfach immer wieder sehr, sehr schön aus.
Ja, ich habe es auch gespielt, nur einmal durchgespielt, aber das liegt daran, dass ich es sehr spät erst mir besorgt habe. Davor habe ich es immer bei meinem Cousin gespielt und ich weiß noch, was mir besonders gefallen hat, waren die Endgegner. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an diesen Steinriesen in dieser verschneiten Arena.
Ja.
Den hat mein Cousin nie geknackt, der hat mir das Control-Pad in die Hand gedrückt und ich habe den natürlich geowned, wie man neumodisch sagt.
Ja, da war irgendwie noch der Trick dabei, auch glaube ich, dass man diesen Wärmesensor einsetzen muss, um irgendwie Schwachstellen zu entdecken und sowas,
meine ich. Genau. Und dieses Spiel hatte halt richtig coole Endbosse, die verschiedenen Areale waren auch schön verschieden und abwechslungsreich. Also man ist ja in diesem ja, man möchte fast sagen Regenwaldgebiet eingestiegen und hatte dann den Wüstenabschnitt und dann dieses versunkene Raumschiff zum Beispiel noch zum Erkunden.
Ja, eigentlich recht klassisch halt, und noch Eisgegend und so weiter ist dann dazugekommen. Es gab eigentlich so jedes Terrain, jede Klimazone, die man halt so typisch in Spielen hat, war da auch irgendwie drin vertreten. Und dann gab's halt alles Mögliche an irgendwelchen Alien-Figuren, irgendwelche Alien-Wespen, irgendwelche Kreaturen, die so wie so Hunde halt rumliefen. Und dann natürlich als, in Anführungszeichen, größte Bedrohung dann immer diese Space-Piraten, die dann halt der mitunter der schwerste oder agilste Gegnertyp einfach auch waren, weil die sehr aggressiv vorgegangen sind.
Ja, und ich erinnere mich jetzt, mir fällt gerade der letzte Bosskampf ein, der ja schön klassischerweise in mehreren Phasen abgeht. Und ich sag's mal so, ich fand den durchaus knackig.
Ja.
Und ich muss allerdings auch sagen, ich habe mich nie so wirklich auf diesen Adventure-Stil einlassen können. Mich hat zum Beispiel genervt, dass man am Ende diese Artefakte suchen musste. Das hat mich sehr aus dem Spiel gerissen. Und dieses Backtracking. Also das Spiel hat ja quasi Backtracking, wie soll ich sagen, wieder zurückgebracht.
Ja, man musste Orte teilweise sehr oft wieder besuchen. Es war dann einfach so, dass du während des Spiels, am besten hattest du auch noch entweder ein gutes Gedächtnis oder einen Block neben dir liegen, um einfach dann, wenn du rumgelaufen bist, man hat auch einen Scanner, man konnte jedes mögliche Teil dann scannen. Und da kam halt oft der Eintrag, naja, hier könnte man vielleicht, wenn man die passende Waffe hatte, oder hier könnte man das machen, wenn man dann mal das und das Teil hat. Und dann hat man sich dann nebenbei dann auch mal so gelegentlich Notizen gemacht, weil es war unglaublich viel Zeugs in der Welt versteckt, was man manchmal gebraucht hat. Manchmal auch sehr viel Bonussachen, wie einfach Lebensenergie oder mehr Munition für die Raketen und sowas.
Ja, und das Geile ist halt auch für diese Bonussachen, die liegen dann nicht einfach da rum, sondern die sind auch meistens so mit kleinen Rätseln gespielt. Ich weiß zum Beispiel noch, es gab so einen Turm und da bist du erst sehr spät hochgekommen. Und was war dann am Ende? Ein Raketen-Upgrade. Aber alleine herauszufinden, wie man da hochkommt, was man denn da oben findet und das dann auch alles zu meistern. Man muss ja auch sagen, das hatte sehr viele Sprungpassagen, die überraschend präzise gingen.
Ja.
Also dafür, dass es ein First-Person-Shooter im Kern ist, konnte man überraschend gut Jump'n'Run, ja, was heißt Jump'n'Run, Plattforming betreiben und sehr präzise springen. Und da hat das durchaus seinen Reiz gehabt. Ich habe echt alles gescannt, weil ich das beste Ende sehen wollte und kam immer nur auf 87% oder so. Ich habe es einfach nicht geschafft und ja, das war mir dann auch zu viel Arbeit.
Das Gemeine war, was mir passiert ist, ich wollte auch alles scannen, 100% haben bei den Scans für das beste Ende. Das Problem ist dann bei mir gewesen, man musste ja auch die Bossgegner scannen, damit die in den Eintrag erscheinen. Habe ich dann gemacht, Bossgegner gescannt, bin aber gestorben. Hab dann wieder neu geladen, hab den Bossgegner geplättet, aber der Scan war nicht mehr drin. Ich hätte ihn nochmal scannen müssen. Das habe ich verpasst und dann fehlte mir das. Das hat mir, ja, es war so ärgerlich. Aber trotzdem, ich finde das Spiel selbst aus heutigem Gesichtspunkt immer noch super und finde, da können sich einige Spiele doch noch was von abschneiden. Also ist eine sehr, sehr schicke Sache.
Ja, also ich habe das auch gerne gezockt, aber ja. Die haben ja dann mit den Fortsetzungen sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
Ich muss ja sagen, der zweite Teil war ja für mich ein bisschen dieses Spiel mit Licht- und Schattenwelt. Da hat's mich ein bisschen verlassen, weil ich das sehr kompliziert fand, in der Welt mich dann zurechtzufinden. Weil dann auch noch Licht- und Schattenwelt, dann die Räume dann komplett unterschiedlich waren, mit Ein- und Ausgängen. Und dann in der Schattenwelt konnte man nur in diesen einen Kuppeln sich wirklich vernünftig bewegen. Und Ich finde Metroid Prime tatsächlich immer noch, wenn man diese Dreier-Serie betrachtet, tatsächlich am besten.
Ja, ich habe 2 und 3 leider nie gezockt. Würde das aber gerne nachholen. Es gibt ja diese Trilogy-Box für die Wii.
Ja, die habe ich auch.
Allerdings bräuchte ich doch dafür eine Wii. Und das heißt, das wird erstmal nicht in naher Zukunft passieren. Aber irgendwann, die Wii U soll ja abwärtskompatibel sein. Dann gucke ich es mir nochmal an, auf jeden Fall.
Aber diese Dreierbox lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn man nur den ersten Teil spielen sollte, selbst dann würde es sich noch irgendwie lohnen.
Ja, ein GameCube-Titel auch für die Wii erhältlich, also lohnt sich. Ja.
Ja, jetzt kommen wir mal zu dir, dein dritter Titel. Jetzt machen wir ja einen Sprung auf die PlayStation und zwar auf die erste, ne?
Und auf einen ganz miesen PC-Port. Wir sprechen nämlich von Final Fantasy VII. ja, die Final Fantasy Fans, die eine Hälfte wird jetzt aufschreien und sagen, Verräter. Die anderen werden sagen, guter Junge. Und ja, das ist so eine Serie, da ist jeder Teil Hit and Miss. Das geht natürlich vom eigenen Geschmack aus. Und da muss halt jeder sehen, wie er selbst seine Präferenzen sieht. Also ich zähle jetzt erstmal kurz die Teile auf, die ich wirklich gut finde. Das wären 4, 6, 7, 9 und 10 würde ich fast auch noch nennen. Und 13 überraschenderweise. Da bin ich ja einer der ganz wenigen, die das gut finden.
Da muss ich ja mal sagen, wenn Leute sagen, die finden bestimmte Teile gut, dann höre ich ja immer entweder 7 oder auch 9. Also das sind immer die Teile, die höre ich ständig.
Ja, oder 8 und 8, na gut. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Und 7, vielleicht hat das den Nostalgie-Bonus. Ich habe es nämlich, das war nämlich mein erstes Final Fantasy und ich habe jetzt den PC-Port angesprochen. Das war nämlich die Version, die ich zuerst gezockt habe. Und die habe ich vom Freund ausgeliehen bekommen. Ich fand das so geil, dass ich mir dann die PS1-Version gekauft habe. Und die hat im Gegensatz zur PC-Version keinen MIDI-Sound, sondern richtig schön, man könnte ja schon fast sagen, orchestralen Sound. Hört da nochmal in den ersten Jukebox-Podcast rein, wenn ihr mal ein Soundsample davon hören wollt. Oder sucht auf YouTube den Soundtrack ab. Der ist wirklich gelungen, von Nobuo Uematsu wieder komponiert. Und das Tolle an dem Spiel ist halt die Story, ja? Du hast diesen Charakter, der irgendwie kein Interesse in allem hat und der dann auf einmal so eine komplette Arc durchgeht, die sich über das gesamte Spiel durchzieht, wo der wirklich eine gigantische Entwicklung durchgeht. Und das Schöne ist halt, dass jeder andere Charakter in deiner Party auch eine Entwicklung durchmacht und sogar die Gegner verdammt sympathisch sind. Also wer Final Fantasy VII Advent Children gesehen hat, der wird sich sicherlich an die Turks erinnern. Das sind so eine Spezialeinheit, sag ich mal, die immer in Anzügen rumlaufen. Und da ist zum Beispiel dieser rothaarige Reno, der dann immer so ein bisschen schlaksig rumläuft, der das Hemd nicht in der Hose drin hat, sondern das raushängen lässt, weil er halt locker ist und cool. Und der ist auch cool. Und das ist halt das Tolle an Final Fantasy VII. Die Charaktere sind alle durchaus gelungen. Den Hauptcharakter kann man hassen. Ich konnte mich irgendwie mit ihm identifizieren, hatte selber nicht die besten Phasen im Leben und da muss man halt gucken, dass man da irgendwo einen Punkt findet, wo man sagt, ja gut, die Entwicklung, die er durchmacht, ist halt der interessante Aspekt dieses Spiels. Dann hast du natürlich diesen super Endboss, den irgendwie jeder zu kennen scheint, Sephiroth, mit seinem 10 Meter langen Schwert, whatever, egal, er ist cool. Und
ja, auch ein sehr beliebter Charakter für Cosplays, sieht ja, man immer wieder.
Und das ist halt so ein Rollenspiel. Das Schöne ist, glaube ich, auch, was ich an dem Spiel so toll finde in einer Final Fantasy Reihe, dass es unglaublich einsteigerfreundlich ist, dieses Magiesystem. Du kannst jedem Charakter Magie anlegen, solange er halt die Slots dafür hat. Anstatt dass du jetzt einen bestimmten Charakter dann nur als Magier hast. Das heißt, du kannst dir wirklich eine Truppe aus deinen Lieblingscharakteren zusammenstellen, musst ihn dann halt nur mit guten Waffen und Rüstung ausrüsten und ja, kannst sie dann mit Magie vollpumpen. Und das ist halt für Einsteiger wirklich überaus gelungen. Und ich hatte bis vor 3 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, dieses Ritual Final Fantasy VII mindestens einmal im Jahr durchzuspielen. Und das erwecke ich derzeit wieder, weil ich mir die PS1-Version runtergeladen habe und die auf die PSP gezogen habe und das immer wieder mal unterwegs zocke. Und ich kann das Spiel echt immer wieder zocken, weil ich das einfach von Herzen liebe. Das hat ein HD-Remake verdient, weil das halt echt hässlich aussieht mittlerweile. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht wirklich graulich aus. Also die Hintergründe gehen auch in Ordnung, aber diese deformierten Figürchen, das ist echt keine Augenweide. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn Square Enix jetzt endlich sagt, wir haben nur noch Mist produziert in letzter Zeit. Jetzt wird's mal Zeit für ein gutes Remake. Und da bietet sich 7 eigentlich an. Also ich würde mich freuen, wenn das kommt. Du hast ja mit Final Fantasy leider nicht so viel am Hut, ne?
Nee, eher kaum. 7 habe ich tatsächlich mal reingespielt, allerdings PC-Version. Und hat mich im Endeffekt nicht ganz packen können. Habe auch mal in Crisis Core und sowas reingespielt, aber ich bin irgendwie nie so richtig Final Fantasy Kind gewesen.
Ja, also man muss halt für dieses Japano-RPG affin sein. Und zum Beispiel bei Teil 7 ist ja wie eigentlich alle Teile der Hauptreihe noch mit dem Active-Time-Battle-System. Das heißt, dass ihr rundenbasiert kämpft. Dann allerdings nicht wie in Teil 1 und 2, ich glaube im 3er war es auch noch so, dass ihr dann wirklich immer abwechselnd kämpft, sondern dass sich dann so ein Balken auflädt und dieser dann je nach Geschwindigkeit des Charakters mal schneller, mal langsamer. Das sind halt alles so Sachen, da muss man halt drauf getrimmt sein oder sich damit abfinden können. Ich bin halt, wie gesagt, sehr, sehr früh damit in Berührung gekommen und deswegen wahrscheinlich auch Fan der Serie bis heute. Und ja, ich würde es empfehlen, wenn es grafisch nicht so altbacken und hässlich wäre. Also, wer wirklich mal eine schöne Story erleben will und sich dann auch mal mit einem Charakter abfinden kann, der sagen wir mal 50% der Spielzeit doch sehr angepisst und uninteressant wirkt, abfinden kann oder zumindest durchhalten kann, der sollte sich es zumindest mal anschauen. Man kann es, wie gesagt, auch auf der PSP spielen, wenn man es über das PS1 runterlädt. Und das ist eine feine Sache, finde ich. Und ja, genug von RPGs hin zu Zombie-Shootern, obwohl man ja, glaube ich, in Teil 4 gar nicht auf Zombies schießt, aber da kannst du uns ja jetzt aufklären.
Ja, die Rede ist von Resident Evil 4. Naja, was heißt Zombies? Also man hat sich jetzt bei Teil 4 entschlossen, das ein klein bisschen umzumünzen, dass es jetzt um die Las Plagas geht, von im Endeffekt aber sind auch wieder Menschen einfach infiziert und laufen wie Zombies auf dich los. Allerdings sind die Zombies jetzt auch agiler, denken ein bisschen mit und sind jetzt nicht mehr ganz so leichtes Kanonenfutter, agieren auch in Gruppen, sodass die Kämpfe deutlich interessanter werden. Tja, in Resident Evil 4 spielt man Leon S. Kennedy, der die Tochter des Präsidenten retten soll, beziehungsweise erstmal herausfinden, wo ist sie eigentlich genau, sie wurde verschleppt und was wollen die Entführer genau und dann irgendwie versuchen, die da rauszuboxen. Ich finde, von allen Resident Evil Teilen ist das immer noch der, den ich wirklich am liebsten spiele und den habe ich auch wirklich extrem häufig gespielt. Ich habe es auf dem GameCube gespielt, auf dem PC gespielt und jetzt nochmal dieses HD-Remake auf der Xbox 360 gespielt und ich finde es einfach geil, ist der beste Teil für mich der Serie. Da kam bis jetzt kein anderer ran. Und irgendwie wünsche ich mir die ganze Zeit, dass irgendwie nochmal ein Teil dahin führt. Alleine solche Charaktere wie der Waffenhändler, das ist einfach genial.
What are you buying?
Genau das.
Ich finde das bis heute so genial, wie Bayonetta diesen Typen verarscht. Ja, Mann. Ja, ich hab Resident Evil. Das ist einfach nicht meine Serie, glaube ich. Ich habe jeden Teil bis auf 3 gespielt. Fand die alle schlecht. Ich bin auch mit Teil 4 nicht warm geworden. Ich habe ihn auf dem GameCube einmal versucht, auf der PS2 habe ich sogar 2-3 Mal versucht, da reinzukommen. Aber ich bin nie sonderlich weit gekommen. Der weiteste Sprung, den ich gemacht habe, war bis zu so einer Schlucht, sage ich mal, wo überall Brücken hingen. Ja. Da waren da so verschiedene Häuser und das ist, glaube ich, gerade mal 2-3 Stunden im Spiel drin, okay. Also wirklich nicht weit.
Ja, es ist und ja grob in 3 Parts aufgeteilt. Am Anfang bist du in dieser Dorfgegend unterwegs, dann Teil 2 ist dann in so einem alten Gemäuer, in so einer alten Burg oder Schloss. Und dann der dritte Part ist dann auf so einer Insel, wo man dann auf einmal gegen Militärzombies kämpft, die dann mit Miniguns und sowas rumlaufen.
So eine Idee. Nee, also ich fände, das ist mir tatsächlich dann zu trashig, ja. Ich finde auch immer die Stories so herrlich, ja. Lass mich raten. Also ich glaube, im vierten Teil ist das nicht der Bösewicht, aber Wesker tritt ja quasi immer wieder irgendwie ins Bild, obwohl er schon 100 Mal gestorben ist.
Ja, Wesker Umbrella spielt ist auch natürlich überall auch eine Rolle involviert. Im vierten Teil, allerdings nicht ganz so groß. Der Oberbösewicht ist Lord Sadler und Wesker ist so im Hintergrund aktiv. Und schickt dann halt seine, sag ich mal, Agentin da rein, die man auch gelegentlich trifft. Dann vor allen Dingen, auch in dem HD-Remake gibt's ja diese Storyline, dann diese Agentin, die man dann noch parallel zu Leon S. Kennedy spielt. Mir fällt gerade der Name von ihr nicht ein.
Ada?
Ada, ja. Ich meine irgendwie so. Und deswegen, Wester kommt dann zwar in den Dialogen vor, aber man hat nicht diesen Kampf wie in Teil 5 gegen Wesker am Ende und solche Dinge.
Ja, ich habe, also Wesker kann ich auch nicht mehr sehen. Also Teil 5, ich habe, glaube ich, Teil 1 und 5, ne, Teil 2 habe ich auch durchgezockt. Und ich finde das nur noch erbärmlich, das ist traurig. Also das kann man einfach nicht durchziehen. So. Und nee, ich bin einfach nie warm geworden, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Und ja, also ich habe jetzt den Trailer vom 6. gesehen und da ist mir auch schon wieder zu viel Action. Und Resident Evil 4, ich stehe ja wirklich kurz davor, mir auch diese HD-Version beziehungsweise hochskalierte Version
zu besorgen. Ja, mehr ist es im Prinzip nicht.
Aber das ist mir derzeit noch nicht 20 Euro wert. Ich guck mal, vielleicht gibt's ja irgendwann demnächst einen Discount, vielleicht bei Xbox Live, die bieten ja öfter mal für so eine Woche ein paar Titel reduziert an. Und da würde ich ja mal gucken, ob sich's dann nicht lohnt. Aber bisher ist es leider nicht so wirklich was für mich.
Ja, es hat so viele einfach schöne Momente, finde ich. Auch diese Tatsache, dass man diese Schätze ja sucht und dann auch Schätze kombinieren kann. Das ist ja im 5. Teil ja dann auch alles komplett über Bord geworfen worden. Dass man dann ja wirklich nur noch zwar Schätze finden kann, aber dieses ganze Schätze zusammenbauen, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Du findest irgendetwas, dann heißt es, ja, da sind 3 Slots und dann musst du dann diese Edelsteine noch finden. Und wenn du es halt erst kombiniert hast und dann verkaufst, dann kriegst du halt das meiste an Geld im Endeffekt raus. Ja, und allein dann herauszufinden, wo man dann manche Teile kriegt und was man dafür dann machen muss, das ist schon, finde ich cool. Macht Spaß.
Ja, nichts für mich leider, nichts für mich, aber Geschmäcker sind halt verschieden.
Das stimmt, wobei, wenn wir jetzt umschwenken möchten auf deine Nummer 2, dann muss ich dir allerdings sagen, das ist ein Spiel, müsste ich eigentlich fast schon ja auch irgendwie in so eine Top-Auflistung noch reinpacken. Also auf jeden Fall hast du dir dann einen sehr, sehr guten Titel rausgesucht.
Ja, natürlich. Meine Liste. Was erwartest du? Nein. Du bist ja erst kürzlich in dieses Spiel eingestiegen, weil ebenfalls ein HD-Remake sozusagen gekommen ist von Konami. Und die Rede ist natürlich von Metal Gear Solid. Und ich habe es ja schon im Podcast erwähnt gehabt damals, mein Lieblingsteil ist Metal Gear Solid 3 Snake Eater und der hat sich halt damals wirklich in mein Herz geschossen, als ich einfach den dritten Teil gekauft habe, ohne Grund. Ich kannte die Reihe nicht, nur vom Namen her, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und dieser Flash, den ich dann erlebt habe, ich habe es ja in 2 Tagen durchgespielt gehabt, dann, das war einfach überwältigend. Ich habe es bis heute 10-12 Mal durchgespielt, weil ich einfach diese Story, die Charaktere, die Dialoge so fantastisch finde und da kann man sich richtig schön einleben. Das Spielprinzip ist klasse mit dem Tarnindex und allem. Die Charaktere sind halt wirklich genial gemacht. Zum Beispiel, wenn Volgin halt Snake in den Schritt fasst, weil er denkt, dass es halt dieser Raiden-Klon ist. Und ihn dann anhand dieses Griffs erkennt, dass es nicht Diana ist.
Aber das ist auch so ein Klassiker, der sich durch mehrere Teile durchgezogen hat.
Ja, und dann hier der junge Revolver Ocelot, wie er hier seinen Revolver erstmals sozusagen schwingt, chronologisch gesehen.
Ja, wo er auch den Hinweis bekommt, dann wie das dann, er lernt ja wirklich dann noch damit erstmal umzugehen. Er ist zwar immer dieser Poser und spielt damit rum, aber ihm passieren auch oft Missgeschicke.
Ja, und das Lustige ist halt zum Beispiel, du kannst ihn ja erschießen in der einen Sequenz und dann Snake, you've created a time paradox. Ja. Das sind so geniale Sachen.
Ja, auch dieses Ding, dieses Duell, was man ja gegen The End hat, man kann ihn ja auch noch schon vorher dann töten an einer Stelle. Das ist auch so herrlich, dass dann auch solche Dinge eingegangen wird und dass es auch möglich ist.
Ja, das ist mir bisher leider nie gelungen. Und aber das Spiel ist vollgestopft mit Inhalt. Ich hab's ja damals schon gesagt, wie unglaublich diese Komprimierung sein muss, dass halt wirklich jeder einzelne Dialog, und davon gibt's Tausende gefühlt, wirklich vertont wurde. Dann noch diese ganzen wunderschönen Szenen, die in Spielgrafik ablaufen, und die Spielgrafik sah schon damals atemberaubend aus, und in der HD-Version ist das halt noch crisper und schärfer und sieht wirklich... Ja. Unglaublich gut aus.
Das kann sich verdammt nochmal sehr, sehr gut sehen lassen, auch jetzt noch. Also das braucht sich nicht zu verstecken, das sieht immer noch schick aus.
Ja, und das, das hat auch so eine tolle Story und alles da. Also da wirken wirklich alle Segmente so wunderbar ineinander ein. Hier hat auch hier Hideo Kojima leider also nur dieses eine einzige Mal diese Bildsprache auch wirklich großartig verwendet. Also nicht in Teil 1, nicht in Teil 2 und selbst in Teil 4, der ja danach gekommen ist, logischerweise, sind nie so eine Momente drin wie am Ende, wenn dieser Kampf auf dem Blumenfeld stattfindet. Oder hier, wenn zum Beispiel The Boss relativ am Anfang diese Landekapsel von Snake zerschießt und dann in Zeitlupe diese Minigun, die sie da trägt, anvisiert wird und man diese Kugeln sieht, wie sie sich drehen und dann in das Metall einschlagen.
Ja.
Diese ganze Bildsprache, die Kojima da verwendet hat und wie er die Charaktere alle zusammenfließen lässt, die ganzen Verschwörungen aufbaut und am Ende auflöst, das ist einfach so genial umgesetzt. Also da muss man ein Lob aussprechen. Das ist für mich zusammen mit dem ersten Teil der Grund, weshalb Metal Gear Solid den Klassikerstatus einfach hat.
Doch, also sollte definitiv nicht unerwähnt bleiben. Ich meine, ich habe ja jetzt 1, 2 und 3 gespielt und ja gut, auch Peace Walker. 4 fehlt mir leider noch, aber Teil 3 ist wirklich, sticht sehr heraus. Alleine, ich wusste ja auch immer, man spielt ja Big Boss und ich weiß ja auch, dass er dann eine Augenklappe hat, aber hat er ja noch zu Anfang nicht. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, wann kommt jetzt endlich diese Szene, dass er dann eine Augenklappe verliert?
Ja, das ist ja auch das ist ja fast schon missgeschickt, ja, wie das passiert. Und da muss man dann auch natürlich sehen, dass das Spiel sich nicht immer so ernst nimmt. Wie gesagt, da diese eine Szene, wo halt Volgin, der Hauptbösewicht, Snake einfach mal in den Schritt fasst, das ist natürlich irgendwo als Gag schon zu verstehen.
Auch diese natürlich nette Idee in diesen Zwischensequenzen. Manchmal hast du ja die Möglichkeit, dann in die Kameraperspektive zu ändern und dadurch dann halt auch Sachen zu sehen, die halt gerade sonst nicht zu sehen wären, wie zum Beispiel The Sorrow versteckt sich ja auch manchmal hinter irgendwelchen Charakteren, so als Geist und hält dann irgendwelche Schilder hoch und so weiter, was man dann auf einmal dann erkennen kann, wenn man die Kameraperspektive wechselt, wenn es eingeblendet wird. Solche kleinen Elemente, die lockern das Ganze ungemein auf.
Ja, das Geile ist halt, wenn man halt die R1-Taste, beziehungsweise RB müsste das dann sein beim Xbox-Controller, dann schaltet man halt in die Ego-Sicht um. Und das Tolle ist halt, wenn Big Boss dann halt das Auge verliert irgendwann im Spiel, dann ist halt auch, ich glaube, das ist die linke Seite, ich glaube, das linke Auge verliert er, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall ist dann diese eine Seite so abgedunkelt, weil er halt nur noch ein Auge hat.
Ja.
Und dadurch fällt zum Beispiel auch das Zielen schwerer aus der Ego-Perspektive. Das sind alles so Dinge, worauf andere Spieleentwickler wahrscheinlich gar nicht achten würden, aber Hideo Kojima ist halt so verdammt detailverliebt und das merkt man vor allem, wie gesagt, in diesem Teil an. Da ist so viel drinne und man könnte es heute noch spielen und wieder Neues entdecken. Einfach, das ist vollgepackt und gut gemacht. Also da Kojima kann man nur auf die Schulter klopfen für dieses Meisterwerk.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich könnten wir jetzt wieder eine Diskussion anfangen, wie viel Spiel und wie viel Film ist es.
Aber ja, bei Teil 3 ist das noch gar nicht so schlimm. Also ich finde, die Leute übertreiben gerne. Teil 2 ist schlimm und Teil 4 ist schlimm. Das sind wirklich die Spiele, wo die Zwischensequenzen ewig dauern.
Bei das ist Teil schon 1 und richtig,
3, da hält sich das noch so im Rahmen. Bei 1 würde ich sagen 50-50. Bei 3 würde ich sagen, ja, 60-40. wobei dann die 60% tatsächlich eher Spiel wären. Also, weil zum Beispiel auch daran liegt, dass du zum Beispiel einmal 5 Minuten eine Leiter hochklettern musst. Aber das muss man gesehen
Leiter,
haben.
Die ist ja wohl legendär. Gibt es ein anderes Spiel, was so eine lange Leiter hat?
Ich glaube nicht. Aber
ich dachte mir irgendwann, während ich diese Leiter hochkletter, hatte ich irgendwie dieses Gefühl so, ist das jetzt eine unendlich Leiter? Ist das ein Gag oder führt die wirklich irgendwo hin?
Ja, das Schöne ist ja, dass irgendwann dieses Intro-Lied dann anfängt zu spielen.
Ja.
Und du weißt halt, okay, das muss jetzt einmal komplett durchspielen. Aber in dem Moment, wo du es spielst, das hat halt auf einmal so einen krassen Atmosphäre-Effekt, diesen ultimativen Kick, weil du hast dich da halt durch ich weiß gar nicht, wann das kommt, aber du kämpfst dich halt durch Massen von Gegnern, musst dann fliehen immer wieder und auf einmal hast du dann diesen ruhigen Moment und dann spielt auf einmal natürlich in dieser Szene nur A Cappella, wenn mich nicht alles täuscht. Also ohne Hintergrundmusik, sondern wirklich nur der Gesang, dieses Intro-Lied. Und das ist auch mit dem Hall natürlich, weil du in so in einer Betonröhre quasi hochkletterst. Und das ist einfach nur wow, das richtig gut umgesetzt.
Ja, auch dann, was mich manchmal beeindruckt hat, ich dachte am Anfang, das ist verdammt linear, aber es gibt ja dann doch immer mal wieder solche Punkte, wo man dann nach links oder rechts in einen Bereich reingehen kann, auf einen Kartenbereich, wo man eigentlich nicht hin müsste, wo man aber dann wiederum ein oder zwei nützliche Gegenstände finden kann, die einem das Leben dann deutlich erleichtern. Das ist auch schon wieder so eine Sache. Das ist, man wird belohnt fürs Erkunden, man findet was. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, ja, wie gesagt, viel zu entdecken, sehr viel. Und du kriegst halt wirklich zu jedem Item, das du aufsammelst, von irgendeinem Charakter was erklärt, wenn du ihn denn anrufst. Also Paramedic erzählt einem die ganze Zeit über Flora und Fauna.
Oh, Paramedic ist alleine geil, was hier alles über Filme, alte Filme von sich gibt. Ich bin ja so ein Mensch, der dazu geneigt ist, sehr oft abzuspeichern. Ich mache immer hunderte von irgendwelchen Safe-Games und dann labert die ja einen jedes Mal voll von irgendwelchen Filmtiteln, die man noch kennen müsste und gesehen haben müsste. Und es ist unglaublich, wie viele Filmtitel da drin stecken, wie viel die da von sich geben kann. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle gehört habe, aber irgendwann hat die nichts mehr gesagt, weil ich so oft gespeichert habe. Aber es ist unglaublich gewesen. Ich frage mich, wer den ganzen Text eingesprochen hat, das reift dich.
Ja, okay, also zu dem Punkt bin ich noch nie gekommen. Also so oft habe ich nur auch nicht gespeichert. Aber es sind schon verdammt viele. Und dann erinnert man sich zum Beispiel an den ersten Teil, wo Mai Ling einem die ganzen chinesischen Sprichwörter gesagt hat. Das waren auch Tausende gefühlt.
Ja.
Und wie gesagt, das ist so vollgestopft. Man fragt sich immer, wie die es geschafft haben, das auf eine Disk zu pressen. Und ja, also es lohnt sich auch heute noch, vor allem dank der HD-Remakes, die halt wirklich, wirklich gut portiert sind. Das ist hier kein Capcom HD hochskaliert Ding, sondern das ist wirklich aufpoliert. Schaut euch mal die Screenshots an von der Silent Hill Collection im Vergleich zu den PS2-Screenshots. Konami weiß, wie man ihre Spiele aufpoliert. Das sieht natürlich immer noch ein bisschen veraltet aus, aber es sieht halt doch wesentlich geiler aus. Und das kann man auch bei Metal Gear Solid 3 sagen. Wobei man natürlich bei dieser Collection tatsächlich sagen muss, dass 2 und 3 fast schon als Spiele dieser Generation durchgehen könnten, wenn da nicht ein paar matschige Texturen wären und einige Texturen noch ein Ticken detaillierter wären. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vergleichsweise Metal Gear Solid 4 ranziehe, da sieht man schon einen Unterschied. Aber wenn man jetzt wirklich nur 3 spielt, dann ist das unglaublich, dass man sich halt denken muss, dass letzte Generation entstanden ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen dumm wäre, wenn du jetzt zuerst deinen Titel sagst, weil bei mir ist klar, was da kommt. aber ich lasse dir trotzdem den Vortritt.
Ah,
du hast
danke.
Einen interessanten Titel von Goichi Suda.
Ja.
Suda 5-1 sagt man ja auch gerne. Und ich bin noch nie so wirklich mit seinen Spielen warm geworden. Ich will Killer 7, die PS3-Version, mir demnächst mal zulegen, um mal zu schauen, ob mich zumindest das trifft vom Stil auf jeden Fall, aber auch vom Gameplay. Wie hieß das eine? Shadow... auf jeden Fall dieses eine Spiel... Wo man diesen, ich sag jetzt mal, Mexikaner oder Latino spielt, der in die Hölle quasi abdriftet.
Ach, Shadows of the Damned, ja.
Genau, das meine ich. Also da hat mir schon gezeigt, dass ich den Stil von ihm eigentlich nicht so wirklich mag. Und ja, von ihm kam halt ein sehr berühmt-berüchtigtes Spiel, erst für den Gamecube, aber später auch für PS2. Und ich glaube, ich muss das noch nachholen, weil davon schwärmen halt sehr viele. Damals beim Gamecube-Podcast kam auch Anton und Herr Dominik darüber geschwärmt und du hast das hier tatsächlich auf Platz 1 deiner All-Time Favorites gelegt und es handelt sich dabei um Killer 7.
Es ist die Frage, ob man sich natürlich darauf dann einlassen möchte. Es ist natürlich sehr, sehr abgedreht, wie man es halt auch von den ganzen anderen Spielen kennt, wo er mit dran gearbeitet hat, wenn ich jetzt No More Heroes erwähne oder Shadows of the Damned. Das sind alles jetzt Spiele, die nicht unbedingt jetzt so massentauglich sind. Und auch Killer 7 definitiv nicht. Und,
ich sag nur, ich finde Bullet Witch geil. Muss ich ja eine Nischensparte eintreten können.
Okay. Killer 7, wie der Name schon sagt, es steckt ja schon drin. Man spielt einen Killer und die Zahl 7 hat natürlich auch eine wichtige Bedeutung, denn es geht um die Charakteranzahl. Wobei der Witz jetzt bei dem Spiel ist, dass man nicht wirklich mehrere Charaktere hat, man kann ständig zwischen den Charakteren wechseln, aber im Wesentlichen ist es ein Charakter, der einfach nur mehrere Persönlichkeiten hat. Das heißt, er ändert ständig seine Persönlichkeit und erst zum Ende des Spiels wird einem das auch richtig klar gemacht, dass man es sieht, wenn nämlich Garcian Smith seinen Koffer öffnet, den er die ganze Zeit mit sich rumträgt und dann endlich mal die Kamera da reinschwenkt. Man fragt sich die ganze Zeit, was schleppt er eigentlich da immer mit sich rum? Und man das ganze Equipment der anderen Charaktere da drin sieht, wird auch nochmal richtig klar gemacht für jeden Spieler, dass er wirklich auch alle Rollen eigentlich verkörpert, dass es eigentlich nur ein Persönlichkeitsding ist. Und er dann entsprechend, es gibt einen Gegenspieler, es gibt im Wesentlichen halt Smith auf der einen Seite, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Kung Lang, Kung Lao, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Auf jeden Fall gibt es da eine Rivalität und man kämpft im Wesentlichen gegen Horden von Heaven Smiles, was dann Selbstmordattentäter sind, die sich in die Luft sprengen, wenn sie auf dich zulaufen. Ist aber bei weitem jetzt auch, es ist zwar recht heftig teilweise vom Gewaltgrad her, aber durch den Grafikstil wirkt es gar nicht so schlimm. Es gibt sogar ein Level, wenn die Gegner kaputt gehen, dann explodieren sie förmlich in einen Blumenregen und so weiter.
Ja, das hat ja nicht nur diesen interessanten Stil, sondern ist auch spielerisch sehr interessant gemacht. Du läufst ja nicht frei herum, sondern hast dann immer mal so 2-3 Pfade. Und wenn du dich für einen entschieden hast, läuft der Charakter, so wie ich das verstanden habe, quasi automatisch. Du drückst halt nur eine Taste zum Laufen.
Stimmt, ja, man hält
einfach
nur eine
Taste. Er läuft dann automatisch Pfad lang.
Ja, man hält nur eine Taste gedrückt und man läuft diesen Pfad lang. Man kann aber sich jederzeit umdrehen. Du kannst diesen Pfad praktisch vorwärts, rückwärts laufen und es gibt immer wieder Abzweigungen. Und dadurch bewegst du dich dann halt durch die Level. Ein bisschen Backtracking ist auch mit drin, weil es gibt auch Rätsel, die in dem Level gelöst werden wollen. Und jeder Charakter hat auch so eigene Fähigkeiten. Der eine kann Schlösser knacken, der andere kann sehr hoch springen. Dann gibt es einen, der kann sich unsichtbar machen. Einer kann sehr schnell laufen. Ein klassisches Beispiel, es gibt ein Level, da ist ein Musiker und man muss sich durch ein Labyrinth praktisch vorarbeiten. Und einer der Charaktere ist blind, hat aber ein sehr gutes Gehör und muss sich anhand der gespielten Musik dann durch diese ganzen Räume bewegen. Und dann so musst du dir dann halt jede Fähigkeit der Charaktere zunutze machen. Und dann, wenn es zum Kampf kommt, switchst du ja in die Ego-Perspektive und dann ist es schon fast wie so ein Lightgun-Shooter, dass du einfach nur Punkte bei den Gegnern anvisierst und abdrückst. Gerade bei den leichteren Schwierigkeitsgraden gibt es auch immer noch mal so einen richtig schönen kleinen goldenen Kreis, der zeigt, hier hinschießen, macht besonders viel Schaden und lässt den Gegner schnell verschwinden. Auf höheren Schwierigkeitsgraden sieht man die Schwachstellen nicht. Was problematisch ist, denn es gibt auch Gegnertypen, die nur dadurch kaputt zu kriegen sind.
Okay. Ich habe mal ein Screenshot gesehen, da ist so ein Gegner, der ein Engel, so ein ganz hübscher Engel war.
Ja.
Und da merkt man auch wieder dieses freakige Art-Design. Ich weiß zum Beispiel, dass, also auch nur von Screenshots her, ich habe es leider noch nie in Bewegung gesehen, dass dieser Hauptcharakter, der dann im Rollstuhl sitzt, der hatte, ich weiß nicht, ob der das war, aber irgend so ein Charakter hat halt so einfach nur schwarze Augen. Oder das war dann so ausgehöhlt oder sowas. Das sah unglaublich beängstigend aus. Vor allem durch diesen Cartoon-Stil halt, der halt auch wirklich überaus gelungen ist. Und ich will's auf jeden Fall mal nachholen. Also das kann ja nicht umsonst so diesen guten Ruf haben.
Er muss sich sehr darauf einlassen, auch auf die mehreren Ebenen, weil es gibt praktisch die Ebene, wie sie wahrscheinlich wirklich ist, die Realitätsebene, und es gibt die Ebene aus der Sicht der Charaktere, die sich dann natürlich ganz anders darstellt. Das ist schon sehr krank und man fragt sich dann immer so, was ist denn jetzt eigentlich wirklich da und was nicht?
So, jetzt mal eine Frage, du hast es durchgespielt, würde ich mal vermuten.
Ja.
findet das Spiel ein richtiges Ende oder ist das wieder so einer der Titel, die sagen, Fortsetzung folgt und du wirst niemals mit einer Fortsetzung rechnen können?
Nee, es gibt ein definitives Ende und es gibt auch, so viel kann ich auch sagen, es gibt zwei Enden. Es gibt am Ende nochmal eine Entscheidung, die man treffen kann. Daraus resultieren dann zwei mögliche Endsequenzen. Aber die sind dann auch wirklich so, dass da dann ein Cut ist, dass du sagen kannst, die Storyline ist jetzt beendet. Theoretisch würde das ganze Universum noch mit Sicherheit genug Material bieten, das auszuarbeiten, dass du noch viel mehr machen könntest. Was eigentlich schade ist, dass es nie genutzt wurde. Aber die Storyline, die da aufgebaut wird, wird auch auf jeden Fall beendet.
Okay, und wie lange kann man da so mit der Spielzeit rechnen? Also, das Spielprinzip klingt krass eintönig. Ich glaube, das Interessante sind eher die Charaktere und ihre Fähigkeiten.
Ja, genau.
Kann man das denn, wie lange hält sich das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe so viel Zeit reingesteckt. Ich habe es ja nicht nur einmal durchgespielt. Der Witz ist, ich habe es auf normal habe ich es durchgespielt, dann auf hart. Und dann gibt es dann noch für die ganz brutalen, dann schaltest du dir den Killer 8 Mode frei. Dann kriegst du nochmal einen neuen Charakter. Und zwar den Typen im Rollstuhl, den Harmsmith, den gibt's nochmal in Jung mit einer Tommy Gun. Den kriegt man dann als zusätzlichen Charakter, aber der Schwierigkeitsgrad zieht er nochmal enorm an. Und dann, wenn du das alles auf dich genommen hast und geschafft hast, dann gibt's noch einen Spaßmodus. Der nennt sich dann Hopper 7 Mode. Man weiß ja, dass die Firma, die dahinter steckt, Grasshopper Manufacturer ist. Und dann hat man die ganzen Gegner dann einfach durch Grashüpfer ersetzt oder in so ein Grashüpfer-Kostüm gesteckt.
Okay. Ja, gut.
Das ist aber nur so ein Fun-Mode, so als kleiner Bonus.
Mir würde, glaube ich, ein Durchlauf reichen. Wie lange kann man so für einen Durchlauf etwa berechnen, weißt du das?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich eine Zahl wirklich in den Raum werfen kann. Ich liegt ein bisschen lange zurück, dass ich das genau sagen könnte. Du wirst auf jeden Fall deutlich länger als die teilweise üblichen 7-8 Stunden für einen Ego-Shooter. Du wirst auf jeden Fall deutlich länger brauchen, allein durch die ganzen Rätsel und dadurch, dass ein bisschen Backtracking auch drin ist, dass du auch mal hin und her laufen musst und mal gucken musst oder einen Gegenstand finden musst, würde ich schon eher sagen, dass du dann auf 12 bis vielleicht sogar 15 kommst.
Okay. Also, wie gesagt, das ist durchaus interessant. Das ist halt wirklich sehr geschmacksabhängig. Also, das ist somit eines der Spiele, wo ich wirklich sagen würde, schaut's euch lieber an. Sowas gibt's nur einmal. Das muss man dem ja wirklich lassen. Das ist so einzigartig kreativ umgesetzt. Dann muss man dem Spiel ja leidlos lassen. Die Frage ist halt nur, wie sich das spielen lässt und alles. Und da muss man halt auf den eigenen Geschmack setzen. Und mich interessiert es auf jeden Fall. Ich muss nur mal schauen, vielleicht wird es ja irgendwann mal die PS2-Version im PSN-Angebot. Oder ich muss halt mal gucken, ob die GameCube-Version irgendwo günstig zu ergattern ist. Weil ein GameCube habe ich jetzt noch hier, den könnte ich dann rauskramen. Und Memory Cards habe ich auch noch. Also wäre durchaus mal interessant, sich das mal anzugucken. Und ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das Spiel gut findet. Wie gesagt, Anton und Dominik haben das damals im GameCube-Podcast auch unglaublich hoch gelobt.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich ist es auf jeden Fall in der Top-Liste, sollte es immer mit dabei sein. Ich nenne es auf jeden Fall mal wieder gerne. Und der Wunsch ist bei mir auch irgendwie da, dass man es nochmal neu auflegt. Das ist so ein Titel, den gab's halt mal, aber der ist irgendwie so aus dem Gedächtnis der mancher Leute, glaube ich, so ein bisschen raus verschwunden. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich er jetzt wirklich war. Ob sich sowas lohnen würde.
Ja, das ist halt die Frage, ja.
Tja, deine Nummer 1, ja, eigentlich kennen wir sie ja schon.
Ich muss es eigentlich nicht sagen. Also wer jetzt geraten hat GTA, der liegt sowas von richtig. Und da ist es meiner Meinung nach Grand Theft Auto San Andreas, das Spiel, was ich wirklich am meisten in meinem Leben gezockt habe. Ich komme mittlerweile, also ich sage immer andere Zahlen, aber das sind auf jeden Fall über 1500 Stunden, die ich schon in dieses Spiel gesteckt habe. Und das liegt halt einfach an dieser unglaublichen Vielfalt, aber auch an dem Spielspaß, der generiert wird. Also ich sag's ja gerne, ich fliege gerne mit Flugzeugen in Spielen rum. Und mit diesem Hydra-Jet, den man da freischaltet, hunderte von Stunden bin ich da über diese Spielwelt geflogen und habe meine Stunts abgezogen. Und dann hat so viel Spaß gemacht. Ich zock das heute noch gerne. Er hab ja erst vor kurzem mein Let's Play von der Xbox-Version beendet. Und ich kann das echt immer wieder einlegen. Das ist das Spiel, wenn ich auf eine einsame Insel müsste und zufällig da eine Stromverbindung, Fernseher und eine Xbox wäre und ich mir nur ein Spiel aussuchen dürfte, mit dem ich dann ewig leben müsste. Es wäre jetzt zum jetzigen Zeitpunkt GTA San Andreas. Ich hoffe ja, dass GTA 5 es ablöst, weil GTA San Andreas nur eine gewaltige Macke hat und das ist die Technik, dass GTA 5 da anschließen kann und alles besser machen kann. Da bete ich für. Und okay, das sind schlechte Gebete. Also das hoffe ich einfach, möchte ich mal so sagen, um hier keine religiösen Kontroversen zu schaffen.
Ja, was bei San Andreas einfach ja auch heftig ist, ist die Größe der Spielwelt. Ich meine, du hast diese drei riesigen Städte und dann noch dieses ganze Umland dazu. Ich meine, in anderen Teilen, wie auch jetzt im jüngsten, dann halt im vierten Teil, ist es ja wirklich dann meist eine Stadt dann halt, zwar in verschiedene Teile aufgeteilt, aber dass du jetzt auch noch dieses riesige Umland hast und dann auch wirklich so ein Jet dann auch mal ausfliegen kannst, das ist ja das Geile daran auch.
Ja, aber die Welt ist auch nicht zu groß, weißt du? So ein Just Cause 2, was halt denkt, je größer, desto besser. Aber dann halt alle 100.000 Kilometer mal so ein Easter Egg versteckt. Das ist halt ein Witz zu dem, was halt ein GTA San Andreas ist. Das sind drei Städte plus eine Wüste plus ein Gebirgsgebiet. Und die sind nicht so groß. Also das ist GTA 4 ist ein Ticken größer sogar von der insgesamten Karte. Also wer sagt GTA 4, die Karte ist ihm zu groß, der wird auch mit GTA San Andreas leider überfordert sein, obwohl sie ein bisschen kleiner ist, aber das ist halt das Design.
Und ja, bei San Andreas hast du natürlich diese viele Abwechslung dann einfach.
Genau, das ist halt, weshalb ich auch zum Beispiel nicht verstehen kann, wie so Leute Vice City immer noch ein bisschen besser finden. Okay, Tommy Vercetti ist ein bisschen cooler als Carl Johnson und der 80er-Stil ist natürlich unglaublich geil, also da kann man ja nichts sagen, aber San Andreas hat halt alle anderen Komponenten so viel besser gemacht und nochmal gesteigert um das Hundertfache. Und es ist einfach wirklich, bis auf die Technik, also muss ich ja wirklich immer wieder hinweisen, das ist so quasi das Final Fantasy unter den Open World Games, das Final Fantasy 7. Es gibt Gebiete, da spawnen 5 Minuten lang keine Autos und dann läufst du 5 Minuten durch die Wüste und bist quasi schon einmal von Ort zu Ort gelaufen, obwohl du mit dem Auto klauen wolltest. Und dann natürlich die Framerate bricht zuweilen doch ein, dann ist die Sichtweite in der PS2-Version abscheulich schlecht. Also du kannst 3 Meter sehen und dann alles dahinter verschwindet. Gut, so extrem ist es jetzt nicht, aber es ist schon sehr eingeschränkt. Und
ja gut, technisch am saubersten dürfte es ja dann eigentlich mit der PC-Version sein. Also die habe ich zumindest gespielt.
Ich habe auch erst die PC-Version gehabt und dann die beiden anderen Versionen nachgeholt. Ja, ich habe GTA San Andreas in jeder Version, ja, was es gibt.
Aber San Andreas ist schon geil. Ich habe da auch ziemlich viel Zeit reingesteckt, auch in diese ganzen Nebenmissionen. Ich habe da auch dran gesessen und diese Trucker-Missionen gemacht und dann die Fracht irgendwo abgeliefert. Das hat so viel Spaß gemacht, dann in der Pampa dann rumzufahren mit dem Truck einfach nur.
Ja, du kannst so viel Verschiedenes sein und du allein schon, was du mit Carl Johnson anstellen kannst. Du kannst ihm die Frisur ändern, du kannst sogar seine Statur beeinflussen, indem du ihn fütterst und ins Fitnessstudio schickst. Dann kannst du natürlich seinen Kleidungsstil beeinflussen und dann kannst du diese ganzen Nebenberufe machen. Du kannst Taxi fahren, du kannst Feuerwehrmann sein, du kannst Polizist sein, du kannst mit dem Panzer rumfahren und ja auch diese Polizeimission bewältigen, aber dann halt auch diese Trucker-Mission machen oder für einen Burgershot Lieferungen fahren. Das sind alles so kleine Sachen, die musst du nicht unbedingt entdecken, wenn du es normal spielst. Aber wenn du sie dann findest und die dir Spaß machen, dann bist du so froh, dass du da Zeug gefunden hast und dann zockst du es auch richtig gerne. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, auch diese Detailverliebtheit. Das muss ich ja Rockstar Games immer wieder lassen, dass sie halt wirklich diese Welt so geschafft haben, dass du jeden Punkt erkennst sofort, wenn du ihn siehst. Die Welt ist nicht generisch, sondern wirklich mit Liebe in jedem Pixel quasi. da gibt's so viele markante Punkte, wo du einfach sofort weißt, ich bin jetzt gerade hier auf der Karte und wenn ich zu dem anderen markanten Punkt will, dann muss ich jene und diese Route fahren. Also man kann mir heute einen Punkt auf der Karte in San Andreas nennen und ich finde da sofort hin und von jedem Punkt aus, das ist einfach. Ich kenne San Andreas wie besser als meine Heimatstadt Berlin, ja. Das ist ehrlich, das ist einfach, ich habe so viel Zeit in das Spiel investiert und das aus gutem Grund, weil ich das hoch zelebriere und da muss Rockstar Games jetzt endlich mal dran klotzen und mit GTA 5 quasi ihren Meilenstein dieser Serie vom Thron stoßen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da mit dem nächsten Teil kommen wird. Aber San Andreas hat auch bei mir, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt, was für ein Platz es bekleiden würde, wenn ich jetzt so eine Top-Liste aufstellen würde, aber es hätte auf jeden Fall auch irgendwo einen Stellenwert, auf jeden Fall den höchsten von jetzt GTA gesehen, weil es definitiv mein liebster Teil da auch war. Und auf dem PC ist ja dann für mich auch noch so eine zusätzliche Komponente dahingehend gewesen, dass ich auch ganz gerne dann mich mal Mods bedient habe und dann auch gerne mal Sachen reingeladen habe. Das hat auch Spaß gemacht, dann einfach mal irgendwie neue Fahrzeuge reinsetzen.
Also ich habe so viele Originalfahrzeuge drin gehabt, dass das Spiel irgendwann nicht mehr laden wollte. Da muss ich ein paar deinstallieren.
Ja, aber alleine, dass man solche Möglichkeiten dann noch hat, das war auch wieder geil. Das war einfach eine schöne Spielwiese, die man einfach, wo Spaß machte, da rumzufahren, die zu erkunden. Und wie gesagt, die Abwechslung. Man hat eine Karte gehabt, die zwar groß ist, aber nicht zu groß. Also jedes Gebiet konntest du dann doch noch recht schnell durchfahren, dass du noch wieder woanders hingekommen bist. Das ist nicht langweilig geworden, was ein wichtiger Punkt ist.
Ja, und du kannst halt auch in der PC-Version und in der Xbox-Version, leider nicht mehr auf der 360, da funktioniert das komischerweise nicht mehr, aber deine eigenen Soundtracks verwenden. Und wenn du dann noch Originalfahrzeuge reingepackt hast, ich habe mir dann tatsächlich einmal, habe ich da mir den Aufwand gemacht und mir so einen eigenen Radiosender zusammengestellt, der dann irgendwie 40 Minuten lang lief, wo ich dann auch Moderation reingeschnitten habe und sowas. Das war absolut abgedreht, aber da kannst du halt alles machen in dem Spiel.
Ja.
Wenn man sich darauf einlassen kann, und was mir zum Beispiel am besten gefällt auch an San Andreas, das hat komischerweise von allen GTAs, die ich je gespielt habe, also alle, zum Beispiel das beste Fahrzeughandling. Du kannst so smooth durch die Kurven driften, da kannst du nicht in GTA 3, nicht in Vice City, nicht mehr in GTA 4 haben sie es auch wieder total kaputt gemacht. Ich hasse diese Fahrzeugsteuerung. Also ich kann damit leben, aber ich finde sie nicht gut. Und in San Andreas ging das halt so locker von der Hand, und da hat einfach wirklich alles gestimmt. Wenn da ein HD-Remake von kommt, da will ich dreimal kaufen wieder. Aber das ist jetzt nur so ein Detail am Rande. Ja. Das ist auch, also so die GTA 3 Trilogie, wenn Rockstar da eine HD-Version rausbringt, ich bin der Erste, der es kauft. Für alle Konsolen, die wo es erscheint.
Ja, dann hat das hoffentlich jetzt Rockstar gehört. Dann wissen sie schon mal, wie viele Kopien jetzt schon mal gesichert verkauft sind.
Also mindestens 3.
Ja.
Wenn dennoch eine Wii U-Version kommt, 4.
Ja, natürlich.
Und eine PS Vita-Version natürlich auch. Also sind 5. Also 5 Copies schon mal verkauft. Los, haut es raus, Rockstar Games.
Genau.
Ja, es ist überraschenderweise doch länger geworden, als ich gedacht habe. Diese Woche. Und ich werde uns heute mit schicker 80er-Mucke, ja, obwohl das hatten wir beim Rage-Podcast schon, ne? Da werde ich heute elektronische Mucke reinhauen.
Interessant. Da bin ich mal gespannt, für was du dich entscheiden wirst.
Ja, seid gespannt. Ihr werdet es gleich hören. Und schön, dass wir doch noch ein Thema gefunden haben heute.
Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Thema. Zumindest von den Spielen her waren es jetzt Titel, die uns dann auch auf jeden Fall im Herzen liegen.
Ja, jetzt ist natürlich interessant, eure Top 3 natürlich auch gerne mehr zu erfahren.
Oh, da möchte ich eine Sache noch erwähnen. Interessanterweise, wir hatten vorher überlegt, ob wir eine Top 5 machen wollten. Und wir hatten beide gesagt, auf Platz 4 von uns liegt Mass Effect 2.
Ja, das, also wie gesagt, das wäre interessant von euch mal zu die Listen zu sehen. Weil ich vor allem glaube, dass vor allem viele Nintendo-Fans, wie wir unter unseren Hörern haben, und wir leider jetzt nicht so diese Sparte bedienen konnten, aber dass zum Beispiel Mario 64 gefehlt hat, das müsst ihr uns jetzt verzeihen, aber der ein oder andere wird das bestimmt in seiner Liste drin haben, und das auch zu Recht. Also Mario 64 kann man nicht abstreiten, dass es ein verdammt geiles Jump'n'Run ist, was einen Benchmark gesetzt hat.
Genau.
Und das hat bestimmt auch der ein oder andere in der Liste drin, und wir sind da gespannt, was ihr dafür für Spiele in der Liste habt und auch wieso. Das ist immer interessant zu hören und zeigt auch ein bisschen so vom Charakter und Spielgeschmack. Also ich meine, wenn man schon bei mir guckt, Action und Story geben sich so die Hand, sag ich mal. Und bei dir ist das halt auch viel vom Stil, wenn ich mir jetzt Killer 7 und Resident Evil 4 anschaue und Metroid Prime eigentlich auch. Das sind sehr, sehr artsy Spiele, möchte ich schon fast sagen. Obwohl ja, bei Resident Evil 4 am wenigsten hinhauen würde. Aber wie gesagt, ist interessant von euch auch eure Meinung zu hören. Vielleicht überschneiden sich hier einige Titel. Wer weiß, wie viele Killer 7 Fans wir unter unseren Hörern haben. da bin ich auch gespannt drauf, ob das noch jemand anderes gespielt hat. Und ja, nächste Woche vielleicht Azura's Wrath, gucken wir mal. Thomas und Georgios werden natürlich auch dieses Thema in nächster Zeit hoffentlich sich mal zusammensetzen dafür, um mal zu schauen, was ihre Lieblingstitel sind. Und ja, war schön, dass wir, wie gesagt, uns auf ein Thema einigen konnten, das dann auch spannend geworden ist, meiner Meinung nach. Also ich hätte ja nicht gerechnet, dass diese drei Titel ausgerechnet bei dir in der Liste fallen. Okay, bei GTA, da sind wir, wie gesagt, das muss ich, glaube ich, nicht betonen. Aber ich glaube, da war für den einen oder anderen doch noch eine Überraschung dabei. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin der Maurice, bis dann.
Macht's gut, euer Andreas. Let me tell you what I do when my day is over. After picking the right clothes for about an hour. Ooh, I'm turning on from all the carrots around my neck. Tonight I'm taking out the bling and I'm dressed to impress. Out on the streets, all the taxis are showing me love. Cause I'm shining like a princess in the middle of thugs. And at the club, the bouncers recognize my face. So while you waiting in the line, we just enter the place. Let's get this party started right. Let's get drunk and freakified. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started right. Let's get drunk and freakified. I'm calling all my ladies at the table three. Throwing back a couple bottles and then the taps on me. Having some giggles, then we start to get crazy. Table dancing, smashing glasses, it starts to get naughty. It's time to show them how we do on the floor. So while the DJ play my track, I want my girls on the floor. I got the surround sound, so why wanna see me fall? I'm just trying to have a blast and I ain't taking your call. Let's get this party started right. Let's get drunk and freakified. You with me, so it's alright. We gonna stay up the whole night. Let's get this party started right. Let's get drunk and freakified.
Around here, you must have me under a spell. I lose control when you need me.